Und zwar klagen da aktuell knapp 150 Frauen, weil in den 50er, 60er und 70er Jahre Dänemark absichtlich Grönländerinnen mehr oder weniger unfruchtbar gemacht haben, um die Fortpflanzung zu stoppen.
What?
Wie bitte? Den,
ja, anscheinend ist es so krass, dass man bei einer Frau Anfang der 2000er Jahre bei einer Routineuntersuchung eine Spirale entdeckt hat, von der die gar nicht wusste, dass sie eingesetzt wurde.
Ja, das ist halt, wenn alle Preise steigen, dann halt alle. Auch der Preis für Arbeit. Aber in Thüringen gibt es ja schon erste Bestrebungen, dass jetzt Flüchtlinge für 80 Cent arbeiten sollen pro Stunde.
Das geht ja gar nicht.
Also willkommen in Deutschland.
Das ist ein Sonderlohn oder was?
Das ist so dumm.
Also wenn man sowas mit Sonderlohn abkanzelt, Entschuldigung, was ist das dann so? Ja, also da mache ich auch Sonderlohn. Sonderlohn, du bezahlst mich, dass du hier genau täglich von mir bespaßt wirst, 10 Stunden.
Don't say Sklavenarbeit, say Sonderlohn. Weißt du, wer ironischerweise eigentlich einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck hat?
Taylor Swift.
Greta Thunberg.
Nee.
Aber die hat einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck.
Das ist klar, aber das verstehe ich irgendwie. Aber ich meine, so richtig ironischerweise, so Gehbehinderte, die so einen elektrischen Rollstuhl fahren, die müssen den ja auch immer aufladen und so. Das ist alles gar nicht so einfach.
Ja gut, ich werde jetzt nie wieder Gehbehinderte so sehen können.
Was haben die Dinge eigentlich für eine Reichweite? Weiß das jemand?
Ach, keine Ahnung, wie weit kommt so ein elektrischer Rollstuhl? Ich weiß es nicht.
Zu 20 Kilometer schafft er, glaube ich, schon.
Ob die da auch so fortschrittliche Akkutechnik verbaut haben?
Wahrscheinlich sind das die da richtig geforscht haben.
Oh, Internet sagt 15 bis 40 Kilometer.
Oh, okay.
40 Kilometer schaffe ich maximal mit meinem E-Roller auch. Also das,
das ist ja fast ein Tesla.
Ja. Nicht verkehrt.
Wird dieser eine Tesla noch gefahren oder hat sich erledigt, oder?
Ne, der steht jetzt, glaube ich, gerade beim Kollegen in der Garage und staubt ein. Also sagen wir mal so, die großen Strecken, glaube ich, wurden in letzter Zeit weniger gefahren, eher mal zur Arbeit. Aber da lehne ich mir jetzt vielleicht auch aus dem Fenster, also ganz genau weiß ich es nicht.
Das war eher so ein Fehlkauf, der Tesla.
Aber was soll man sagen? Also, ob er jetzt wirklich optimal ausgenutzt wird, stelle ich jetzt auch ein bisschen in Frage.
Das ist aber so ein bisschen auch die Apple-Mentalität. Ich will, die ich will. Und ja, ob ich es wirklich brauche, entscheiden wir dann, wenn es da ist.
Ja.
Aber ich muss sagen, wir sind ja auf unsere Tour gefahren. Einmal mit einem alten Charan, so ein alter Diesel-Charan. Und die andere Hälfte der Band ist mit dem Tesla Model Y, gibt's es, gefahren. Und die haben tatsächlich, also von Gießen nach Hamburg war die erste Strecke und dann nach Berlin. Und die haben nur eine halbe Stunde länger gebraucht als wir. Also die sind halt immer an diese Ladestation da rangefahren, haben da halt ihr Päuschen gemacht, so Schnellladedinger und sind dann weiter. Und die waren wirklich eigentlich marginal nach uns da. Also von daher, wenn man so lange Strecken, wenn man das gut plant, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Voll. Also gerade wenn der Akku ja relativ leer ist, dann lädt er auch relativ schnell. Es ist ja dann eher so, je voller der Akku ist, desto langsamer lädt das Ding dann. Also wenn du, sag ich mal, die Strategie fährst, dass du den immer relativ leer fährst und dann wieder ein bisschen Power lädst, dann dauert es auch nicht so lang. Musst aber natürlich auch öfter laden dann. Ja.
Tja, so ist das.
Ganz kurz, ich habe jetzt direkt bevor wir hier angefangen haben, noch schnell einen Artikel aufgeschnappt, eigentlich völlig zufällig, nochmal aufs Handy geschaut. Bin mal gespannt, wie groß sich diese Sache noch aufbauscht, ob sie sich überhaupt aufbauscht. Aber habt ihr schon von dem Fall Grönland-Dänemark gehört? Schon nee. Länger bekannt wurde schon, also nein. Der Spiegel hat schon im Mai 2022 berichtet, jetzt wird es wohl aktuell. Und zwar klagen da aktuell knapp 150 Frauen, weil in den 50er, 60er und 70er Jahre Dänemark absichtlich Grönländerinnen mehr oder weniger unfruchtbar gemacht haben, um die Fortpflanzung zu stoppen.
What?
Wie bitte?
Den, Ja, anscheinend ist es so krass, dass man bei einer Frau Anfang der 2000er Jahre bei einer Routineuntersuchung eine Spirale entdeckt hat, von der die gar nicht wusste, dass sie eingesetzt wurde.
Okay.
Und die klagen jetzt auf umgerechnet 40.000 Euro den Staat Dänemark an, weil in den vor allem 60er und 70er Jahre extrem viele dieser Zwangs, also wie sagt man dann, es ist ja nicht Sterilisierung, aber es ist halt irgendwie ja schon, weil
Zwangsverhütung.
Ja, Zwangsverhütung unterzogen wurde und teilweise wurden wohl auch dort Kinder verschleppt und in Dänemark quasi zur Adoption freigegeben. Das ging wohl los in den 50ern, um die dort lebende Population der Inuit mehr oder weniger zumindest mal zu begrenzen, aber wenn man sie natürlich komplett unfruchtbar macht, dann quasi auszumerzen und hat sich dann aber danach weiter erstreckt auf die Grönländer, die dort gelebt haben. Und wir wissen ja, Grönland gehört nach wie vor, glaube ich, noch zu Dänemark. Oh, das ist ja, das ist wild. Das ist wild.
Also das gab es ja in Deutschland auch früher, ne? Aber
also es war die Rede von 4.500 Frauen, denen man wohl eine Spirale eingesetzt hat. Und zur damaligen Zeit haben ungefähr 9.000 fruchtbare Frauen dort gelebt. Also jede zweite wurde quasi zwangsverhütet.
Aber also wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Die Grönländerinnen gehen bei sich zu Hause zum Frauenarzt.
Genau, und da gibt es ein Programm aus Dänemark, das sagt, wir setzen denen jetzt Spiralen ein.
Und dann setzen quasi die grönländischen Gynäkologen denen die Spirale ein im Auftrag von Dänemark.
Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das jetzt dänische Ärzte waren oder grönländische Ärzte. So genau habe ich das jetzt, ich habe es wirklich, ich habe mich hingesetzt, Discord geöffnet und habe das noch gelesen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es dann auch grönländische Ärzte waren, aber ich kann mir vermuten, dass da wahrscheinlich auch viele dänische Ärzte und so dort waren.
Ja.
Und als Gründe hat der Spiegel 2022 angegeben, sollen die Angst vor höheren Kosten für Kindertagesstätten, Schulen oder Kliniken in Grönland hergehalten. Genauso habe es das Ziel gegeben, ungewollte oder unehelichte Schwangerschaften bei jungen Grönländerinnen zu verhindern.
Ja, leck mich doch am Arsch, Alter.
Und hier heißt es, zahlreichen Schülerinnen des Landes wurden dem Sender zufolge im Alter von 14 oder 15 Jahren das Verhütungsmittel bei einem Schularzt implantiert.
What?
Allein das schon wirkt ein bisschen dubios, richtig, oder?
Das ist ja krass. Übel.
Ja, genau. Und diese Spirale wurde wohl in einem Zeitraum von 1966 bis 1975 eingesetzt.
Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel so eine Spirale auch nach einer gewissen Zeit wieder raus muss, also gewechselt werden muss? Das ist doch allein schon total krass, das Leuten einzusetzen natürlich, die nicht davon wissen, aber dann laufen die damit ja auch jahrelang rum, weil sie es nicht wissen.
Mhm,
ja. Weiß nicht, ob das sowas auch dann irgendwie krass gesundheitsschädlich am Ende ist, ne?
Die eine hat wahrscheinlich einfach vielleicht auch Glück gehabt, dass sich da nichts entzündet hat. Ich meine, ich bin kein Experte. Ich weiß nicht, wie lange man eine Spirale drin lassen kann. Ich glaube, herkömmlicherweise wird die alle 2-3 Jahre gewechselt. Ist halt die Frage, es gibt ja diese Spiralen, die dann irgendwie hormonell sind, ne? Also die dann auch noch zusätzlich sowas wie die Antibabypille, so ein Hormon ausschütten. Na, weil es sind so Einzelfälle wahrscheinlich dass jetzt jemand erst 2005 oder so dann feststellt, dass man ihr vor 40 Jahren eine Spirale eingesetzt hat oder vor 30 Jahren, ist vielleicht dann wirklich so ein Einzelding, aber es ist schon wild, oder?
Ja.
Vor allem die Frage ist halt, hat man den damals mitgeteilt, dass man ihnen das einsetzt? Ich vermute mal nicht. Also wenn das so dubios in der Schule passiert, ist schon wild. Da muss ich auch sagen, da finde ich 40.000 Euro, das ist ein bisschen, kennt ihr Austin Powers, der erste Teil, als Dr. Evil wiederkommt und er verlangt $1 Million und alle fangen an zu lachen. Und man findet raus, dass sich seit den 70er Jahren das Lösegeld für Superbösewichte deutlich erhöht hat. Und vielleicht muss man auch sagen, war dieses Programm so gut, dass die Grönländer da wohl immer noch irgendwie in den 70er abhängen. Aber man sollte vielleicht sagen, dass sie da locker nochmal eine Null dran setzen sollen, weil 40.000 Euro dafür, dass man das denen angetan hat, finde ich schon verrückt, Alter.
Alter, underrated Joke war das gerade. Der war schon sehr gut. Ja, schon. Holy moly, ey.
Er war ja auch kurz schockiert jetzt gerade.
So ein bisschen wundere ich mich noch, aber da bin ich natürlich auch gar kein Experte, dass man sowas nicht merkt, wenn damit zum Beispiel eine Spirale eingesetzt wird. Also, dass das wohl ein Vorgang dann auch war, der irgendwie nicht wirklich registriert wurde.
Kennst du dieses Ding, was die einem da unten reinschieben? Diese komische, diesen Spreizer?
Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne auch diese Stühle nicht.
Nee, weil das sowas halt auch irgendwie bei so nach, also so weiteren Untersuchungen, dass sowas dann auch irgendwie nicht festgestellt wird oder so. Also das muss ja, dass sowas so lange nicht entdeckt wird, da muss ja wirklich viel auch schief gehen, oder?
Also ich glaube, um einer 14-Jährigen das reinzumachen, ist es, glaube ich, wirklich das Einfachste, weil das war wahrscheinlich tendenziell vielleicht die allererste gynäkologische Untersuchung, die dieses Mädchen mitgemacht hat. Und wie Brit schon sagt, da kriegst du dann irgendwelche Geräte reingesteckt und die kann ja nicht abschätzen, ob das immer so sich anfühlen muss. Und dann zwickt's halt oder so. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich weiß aber von Frauen, die die Spirale drin hatten, dass wenn man ein gutes Körpergespür hat, die wohl schon auch spürt. Aber das kriegst du, das weißt du ja nur, wenn du den Vergleich kennst.
Ja,
also wenn du aber da 14, 15 bist, bist du beim ersten Mal bei so einer Untersuchung, ist wahrscheinlich sowieso schon kackunangenehm, das ganze, der ganze Ablauf. Kann ich mir vorstellen, dass das da relativ unentdeckt bleibt. Aber das stimmt schon, es ist komisch, dass es da die nächsten Jahre dann halt nie auffällt. Ne? Mhm. Aber dann wiederum, na, wenn die da in Grönland leben, wir wissen ja auch nicht, was die Lebensstandards dort sind. So, ich sage es nicht, die gehen nicht zum Frauenarzt, aber vielleicht haben die ja auch so eine Kultur, wenn es nicht zwickt, dann gehe ich nicht zum Arzt.
Mhm. Kann sein, ne?
Die Frage ist halt nur, es gibt ja bestimmt viele Frauen, die das, wenn die das nicht wussten, dass die sich ihr Leben lang gefragt haben, warum sie nicht schwanger werden konnten.
Ja.
Wobei es tendenziell auch Schwangerschaft mit Spirale, glaube ich, möglich ist.
Ja, aber ich glaube, dann wäre es auch gut, wenn man sie rausmacht.
Also die Artikel sind es da noch nicht so in die Tiefe gegangen. Es war wirklich, weil ich es jetzt kurz aufgeschnappt habe. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es noch geht, ob das überhaupt bei der breiten Öffentlichkeit nur ankommt. Aber das wäre natürlich, finde ich, für Dänemark in den 50er, 60er, 70er Jahre ein absoluter Skandal.
Ja, wobei, ich glaube, also in der Zeit haben das viele gemacht noch. Viele Homosexuelle wurden zwangssterilisiert. Es gab, ich glaube, bis in die 90er in Deutschland hat man noch Behinderte zwangssterilisiert und so. Das ist schon immer eine Zeit lang so ein Thema gewesen. Also, dass es gemacht wurde, überrascht mich gar nicht so. Nur das halt so nochmal zu hören, dass das auch gar nicht aufgearbeitet wurde und dass da solche Fälle sind, das überrascht mich. Das finde ich schon krass.
Ja, aber das hat ja, also wenn du wirklich nur, wenn es dir um die dortigen, ich sag mal, Ureinwohner geht, also die Inuits, die da wohl leben, dann ist es ja Völkermord. Also dann versuchst du ja irgendwie dieses Volk, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich will es jetzt nicht gutheißen, wenn du es an deinen eigenen Leuten machst, aber wenn du irgendwo hingehst, die vermutlich technologisch unterlegene Bevölkerung dort vortriffst und die dann unaufgeklärt zu medizinischen Untersuchungen mehr oder weniger zwingst, ohne dass sie es verstehen, mit der Absicht, dass diese Bevölkerung sich dort schlechter vermehrt, es ist, wenn wir sagen, schwierig.
Das ist richtig übel. Ja. Also es ist auch auf jeden Fall rassistisch motiviert. Und da muss man auch sagen, ist Dänemark auch ganz schön weit vorne. Die sind schon auch ein bisschen racist da.
Ist das so?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von der dänischen Kultur.
Ja, weil die unter sich bleiben.
Für mich besteht Dänemark aus Lars von Trier, Mads Mikkelsen und Volbeat.
Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was so auch in den anderen Ländern vielleicht für Methoden stattgefunden haben. Das wären wir dann bestimmt nicht die Einzigen gewesen sein, die so einen Scheiß gemacht haben, oder?
Also wenn du auf Zwangssterilisation gehst und wir werden auf Wiki werden da einige Länder genannt. Brit hat schon recht, so lange ist es noch gar nicht her.
Aber ja, ich habe mal irgendwie, das bestimmt jetzt auch schon wieder 5, 6 Jahre her, habe ich auf jeden Fall mal auch hier im Fernsehen einen Fall mitbekommen von einer Frau, die das auch gesagt hat, dass sie halt in Deutschland zwangssterilisiert wurde, irgendwann in den 60ern oder so.
Aber es ist nicht so ein bisschen paradox, dass einerseits diese Welt erstickt vor Menschen und andererseits den Deutschen die Bevölkerung ausgeht und hier eigentlich ja mehr oder weniger fast schon Familienprogramme beschlossen werden, um den Nachwuchs zu fördern und die Leute zu fördern, am Samstag mal einen Fernseher auszulassen.
Ja.
Zu Hause. Ja. Das ist ein bisschen absurd, oder?
Also überhaupt dieses ganze Land, was Demografie angeht, hat komplett jeden Sinn und Verstand verloren. Also wie kann man denn so krass gegen Ausländer hetzen die ganze Zeit, wenn man die so krass braucht, dass wir überhaupt noch Rente haben in ein paar Jahren, brauchen wir Leute aus dem Ausland. Wir haben nicht genug Menschen hier. Das sind ja Fakten und Zahlen.
Ja, da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, ne? Weil wir auch selber einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, zum Beispiel Großfamilien aufzubauen. Also das ist ja, gibt es ja diese Vergleiche, wie das noch vor 30, 40 Jahren waren. Wenn du eine Familie hattest und der Vater arbeiten gegangen ist, konnte sich die Frau leisten, zu Hause zu bleiben. Die hatten ein Haus, die hatten ein Auto, die konnten auch mal in Urlaub fahren. Und jetzt kannst du das ja gar nicht mehr leisten. Also jetzt sind beide Eltern berufstätig, können sich vielleicht ein Kind leisten oder zwei, aber dann wird es auch schon knapp, weil du kriegst die Wohnung nicht, die du bräuchtest. Du kannst dir das Auto vielleicht nicht mehr leisten. Also es sind ja ganz andere Lebensstandards jetzt. Das wird ja überhaupt nicht unterstützt, dass du da eigentlich eine Familie gründest.
Es ist ja auch verrückt, aber es heißt ja immer, was in Amerika gerade so hip ist, kommt irgendwie 6, 7 Jahre später in Deutschland an, ne? Und ich höre immer wieder oder immer häufiger von Leuten, die tatsächlich einen Zweitjob haben.
Mhm.
Ja. Also ich kenne auch einige, nicht persönlich, aber ich habe in meiner Zeit, was heißt in meiner Zeit, beim Film triffst du immer mal wieder zum Beispiel auf, es gibt Komparsen und es gibt Spezialkomparsen. Es gibt spezielle Agenturen, die bringen dir Polizisten, Rettungssanitäter, alles, was du in dem Bereich brauchst. Da gibt es ganz viele Polizisten, die sagen, hey du, Alter, ich nehme super gern dieses Extrageld. Und dann machen die quasi einen Tag frei oder schieben es auf irgendeine Schicht, kommen ans Set, kassieren da irgendwie nochmal ein bisschen Extrageld, weil sie sagen, naja, Alter, München ist fuck teuer, wenn du ja als Polizist leben musst, weil dir das Geld einfach nicht wirklich reicht. Und wenn man sich überlegt, als ich klein war, waren 2.500 Euro netto für einen Familienvater viel Geld. Also wenn da ein Vater 2.500 Euro bekommen hat, dann hat er gut verdient. Hier in München kannst du mit 2.500 Euro, das reicht dir gerade so, dass ein bisschen was übrig bleibt, aber da gehst du 2 Wochenenden irgendwie saufen, da ist dein komplettes Geld weg. Plus du hast nur nichts angelegt.
Genau, weil allein knapp die Hälfte ja schon für die Miete drauf geht, bei manchen auch mehr.
Genau.
Kommt das 49-Euro-Ticket dazu, dann hast du eben Verpflegung und alles, ne? Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Also ich sehe das schon so, dass die Jugend oder die jungen Erwachsenen, die Leute, die jetzt gerade so kommen und so ins Erwachsenenleben starten, also ich verstehe, dass da viele mit sehr viel Angst irgendwie in diesen Arbeitsmarkt einsteigen. Weil ich habe mal geguckt, letztens gab es so eine Übersicht, wo in Deutschland Baufläche wie viel kostet. Also wir haben in München so die Arschkarte, weil das ist hier ein Umkreis, den kannst du dir kaum vorstellen. Wie weit dieser Umkreis geht, bis du hier mal weg bist von, allein München Mitte kostet der Quadratmeter 5.500 Euro.
Ja.
Also und München Umfeld, wer will denn das bezahlen? Das kriegst du nicht bezahlt. Ja. Also jetzt auch die letzten 3 Jahre ist das alles wirklich sehr schnell sehr teuer geworden. Ich verstehe schon ein bisschen, warum die Leute ständig streiken, weil ist natürlich klar, du machst jetzt irgendwelche Verträge, hast das Gefühl, das passt und dann heißt es 2 Jahre später, ja Leute, ist alles teurer geworden. Dumm. Ich hatte beim Film die gleichen Diskussionen. Die gleichen Diskussionen. Ja, ist ja alles so teuer und Ukraine und so. Und wir haben jetzt nicht das Geld und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe das Geld auch nicht. Natürlich muss ich mehr verlangen. Ich tue das, weil ich will ja meinen Lebensunterhalt irgendwie, ich will ja irgendwie auch bleiben. Und da kommen fette Produktionsfirmen und sagen dir, ja, ist alles so teuer geworden, wir können diese Gagen von letztem Jahr leider nicht mehr so richtig bezahlen. Sage ich, ja, das ist richtig, bei mir ist es aber auch teurer geworden, Leute. Also ich kann jetzt nicht wieder das Geld annehmen von vor der Krise, weil ich brauche ja das Mehrgeld jetzt auch. Und wenn du dann natürlich irgendwelche Verträge hast, weil ich kann ja jeden Film neu verhandeln. Aber wenn du jetzt unterschreibst und sagst, okay, für die nächsten 5 Jahre ist das irgendwie mein Gehalt und dann merkst du, wow, es wird alles schlagartig viel teurer, verstehe ich natürlich schon, dass man irgendwie sagt, okay, Leute, konnte keiner wissen, dass Russland die Ukraine angreift.
Ja.
Vielleicht sollten wir doch nochmal über die Gehälter sprechen, weil irgendwie verdiene ich zwar mehr, aber aus irgendeinem Grund geht es mir nicht besser.
Ja, das ist halt, wenn alle Preise steigen, dann halt alle, auch der Preis für Arbeit.
Und das Verrückte, habt ihr das mitgekriegt? Edeka hat ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder verkaufen, aber eine Zeit lang Mars, Twix und die alle aus dem Sortiment geschmissen.
Ah, ja.
Weil die hatten so einen Verhandlungskrieg und ja. Edeka hat gesagt, wir zahlen diese Preise nicht, die er verlangt. Und dann ging das hin und her und Edeka hat dann irgendwann gesagt, ja gut, dann verkaufen wir es halt nicht mehr.
Oh, wow.
Wenn der Mensch mal, glaube ich, so verstehen würde, dass man in der Masse einfach stark ist, ne? Aber das ist halt das, was man immer wieder, das ist ja dieses immer wiederkehrende Thema in diesem Podcast, diese Selbstdisziplin, die uns einfach fehlt. Zu sagen, alles klar, ich sehe es nicht mehr ein, 2,50 Euro für einen 5er-Pack Mars zu bezahlen oder 3 Euro, ich kaufe mir das jetzt einfach nicht mehr. ist der Deutsche der meckert und kauft sich's halt dann trotzdem. Und wundert sich dann am Ende des Monats, dass er halt weniger Geld übrig hat, weil in seinem Gehalt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Aber guck mal, vor 2 Jahren hat Billigpenne haben noch 49 Cent gekostet. Die sind innerhalb von 2 Jahren, haben die zwei Preiserhöhungen durchgemacht. Ich glaube, dann waren sie bei 79 Cent und jetzt sind sie bei mindestens mal 89 Cent.
Mhm.
So, das ist ja eigentlich eine Steigerung von fast 100% innerhalb von 2 Jahren. Und das hat, und verfolgt ihr manchmal dieses Mogelpackung des Monats?
Nee.
Ihr müsst euch das mal anschauen. Also könnt ihr auch mal googeln. Da wird jeden Monat quasi die größte Mogelpackung gekürt. Da geht es darum, dass ja die ganzen Leute Preiserhöhungen einfach verstecken, indem sie das Produkt zum Beispiel marginal billiger machen, aber den Inhalt um einiges kürzen. So, dass die, und aber an der Packung ändert sich nichts. Also du siehst es nur, und da müsst du mal schauen, du musst mal gucken, dann werden halt ganz viele Artikel werden, ohne dass es uns auffällt, hinterrücks einfach teurer gemacht.
Das war doch diese Shrinkflation, oder?
Ja, genau.
Und man muss ja auch sagen, so diese ganzen Supermärkte, die sind ja nicht mal alleine. Also ich meine, die wären ja schon alleine groß und hätten eine Marktmacht, wenn es jetzt nur Edeka wäre. Aber Edeka ist ja auch Teil von so einer Einkaufsallianz. Die sind ja riesig. Ich glaube, das ist sogar, was ist das? International ist das. Dass die halt solche Stunts machen können, liegt ja nur daran, dass sie sich zusammengeschlossen haben.
Wie ging denn diese Sache aus mit Mars & Twix? Ist dann quasi der Hersteller eingeknickt und hat gesagt, okay, wir senken die Preise wieder?
Also der letzte Artikel, den ich auf die Schnelle finde, ist vom März 2023 und da hieß es immer noch, 54 Marken verschwinden aus dem Regal, Edeka will keine Mars-Produkte mehr verkaufen. Supermarkt Edeka lehnt die vom Mars-Konzern geforderten Preiserhöhungen weiterhin ab, bla bla bla. Demnach hat Edeka das Mars-Sortiment nun komplett aus seiner Jahresplanung gestrichen und muss Ersatz für etwa 54 Produkte schaffen. Betroffen sind neben Süßwaren auch Lebensmittelmarken wie Miracoli, Uncle Ben's sowie Tiernahrung. Aber ich weiß nicht, das ist von einem Jahr. Es kann sein, dass sie sich irgendwann mal geeinigt haben. Aber es war halt irgendwie zumindest mal ein Statement. Aber das Statement muss ja nicht unbedingt vom Edeka kommen. Warum kommt das Statement nicht auch mal vom Verbraucher? Das ist halt schwierig, ne? Schwierig. Döner kostet bald 10 Euro.
Ja, ich muss sagen, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt in den letzten Jahren das Gefühl hatte, das wird mir zu teuer und deswegen kaufe ich es nicht mehr. Also ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wo das schon überall so der Fall war, aber das letzte Mal, wo mir das jetzt auch aufgefallen ist, dass ich das jetzt aktiver meide, war zum Beispiel Subway, so blöd es klingt, ne? Aber die waren auch lange okay vom Preis und mittlerweile finde ich das überhaupt nicht mehr gerechtfertigt, wenn du da irgend so ein Signature-Sandwich nimmst für 14 Euro, das ist einfach krass. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, tschüss.
Genau, da muss man dann halt konsequent bleiben, weil ich glaube, die goldene Regel ist, es wird nie billiger. Es wird nie billiger. Wenn sie dir sagen, es kostet 3 Euro weniger oder 2 Euro, dann kannst du davon ausgehen, dass sie irgendwie halt irgendwo abgespeckt haben. Also was ich halt mache, jetzt ist die Frage, wie der Marktmechanismus ist, weil für mich ist es so, du kannst noch relativ günstig einkaufen, wenn du halt kein Impulseinkäufer bist. Oder je nachdem, wie du siehst, oder Impulseinkäufer. Aber zum Beispiel ist bei mir so, wenn ich jetzt Bock auf Pringles habe, ich zahle keine 2,80 für fucking Pringles. Aber Pringles gibt es im Angebot für 1,30, 1,40. Mhm. So, das bedeutet, wenn ich Pringles sehe für 1,40, dann nehme ich mal halt da 2 Packungen mit, dass wenn ich irgendwann Bock auf Pringles habe. Also weißt du, ihr kennt das Sour Cream, ne? Das sind ja die, das sind ja die Klassiker. Also ich weiß, der Tag wird kommen, da habe ich Bock auf die. Und dann stehen sie halt für 1,30 dann bei mir in meinem Fach da. Aber wenn ich es nicht unbedingt jetzt haben muss und ich kann warten, bis es im Angebot ist, dann kaufe ich es halt im Angebot für 1,40. Da ist aber die Frage, merkt es dann Pringles? Das sind dann oft auch Aktionen vom Hersteller, ne? Also wenn du da so eine ganze Palette hast von Pringles, dann ist es eine Werbeaktion vom Hersteller. Ja. Aber da ist bei mir halt ganz klar, ich bin so ein klassischer Angebotskäufer dann. Wenn ich sehe, okay, das finde ich prinzipiell gut oder zum Beispiel Twix oder so und ich sehe das dann im Angebot für 1,60 statt 2,50 oder so, dann nehme ich es halt. Oder zum Beispiel heute wieder Barilla Spaghetti. Da gab es jetzt heute im Angebot, glaube ich, 1 Kilo Spaghetti von Barilla für 2 Euro statt 3,50 Euro oder so. Und dann denke ich mir, Spaghetti geht immer. So, also klar, dann nehme ich es halt mal für 2 Euro mit oder so. Hm. Aber ich glaube, dass das irgendwie fühlt sich an, als wäre es eine schlechte Logik. Ich fühle mich nicht sehr glücklich damit.
Wo ich das schon auch ein bisschen krass fand, war zum Beispiel beim Bier. Da gab es ja in München eigentlich immer nur 0,5 Flaschen, wenn du jetzt irgendwo in der Bar warst und die haben die Flaschen rausgegeben. Und dann wurde ja irgendwann diese 0,33er Flasche eingeführt. Und die kosten natürlich mittlerweile schon längst das, was früher mal die 0,5er gekostet hat. Und oftmals gibt es die 0,5er Flasche gar nicht mehr. Das haben die natürlich auch smart gemacht, ne? Einfach jetzt weniger rauszugeben, gleichen Preis zu verlangen. Und ja, du kannst im Prinzip nichts machen. So. Und da haben ja auch alle gleich gezogen. Also find mal noch eine Bar, wo du jetzt irgendwie 0,5er Augustiner rausgegeben bekommst.
Voll. Und du hast abends an der Bar keine Diskussion um den Preis. Ja. Ich habe noch nie erlebt, in keiner Stadt, in der ich war, dass da wirklich um den Preis verhandelt wurde.
Ja.
Ich habe ja auch schon mal gesagt, und also das hasse ich ja selber ein bisschen an mir. Ich kenne es halt in München, ich bin jetzt nicht mehr so viel in anderen Städten unterwegs, was zumindest das Feiern angeht. Aber es hat hier in München auch diese absurd hohe Trinkgeldkultur. Also dieses, da kosten, du bist am Anfang des Abends, das ist dein erstes Getränk, was du bestellst. Und es kostet, keine Ahnung, sagen wir mal, es ist ein Cocktail, er kostet 10,50 Euro oder 10,10 Euro. Wie schnell man da auch mal einen Zwölfer hinlegt und sagt, passt so.
Ja.
Das passiert die ganze Zeit. Und ich habe mir ja schon oft überlegt, ich glaube, ich müsste mal zusammenrechnen, aber in der Zeit, in der ich noch richtig viel weg war, so 2019, ne? 2019 war es, ne? War nur heftige Zeit. Ich möchte mal behaupten, dass ich 2019 locker 500, 600 Euro nur für Trinkgeld ausgegeben habe in dem Jahr. Weil ich mir gedacht, du bist am ersten Bier des Abends, du weißt, du wirst in dieser Bar noch 3 oder 4 Bier bestellen. Und du gibst beim ersten Bier schon irgendwie fast 1 Euro Trinkgeld. Also beim vierten Bier hast du ja quasi schon ein Bier nur für Trinkgeld ausgegeben. Und das ist so irre hier in München. Und
absolut.
Ich nehme mir immer wieder vor, das nicht zu tun, aber ich komme mir dann so blöd vor.
Ja, und da argumentiere ich dann auch immer gerne so ein bisschen gegen die Leute, die sich dann beschweren, dass die Wiesnmast so teuer ist. Ja klar, sie ist teuer, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt an so einen Barabend denkt und du gehst jetzt da rein und bestellst dir ein Bier und es kostet irgendwie 4,20 Euro, kriegst die 0,33er Flasche, gibst 5 Euro. Das machst du jetzt 3-mal. Dann hast du noch nicht mal 1 Liter Bier getrunken, hast aber schon 15 Euro für das Bier ausgegeben. So. Ja. Und jetzt ist es noch nicht mal Wiesenbier, das heißt, es ist noch nicht mal stärkeres Bier, sondern stinknormales Helles. Und dann beschwer dich nochmal, dass auf der Wiesn die Mast 14 Euro kostet.
Das stimmt.
Oktoberfest-Math.
Ja.
Ich sag der, der mal einfach an 2 Oktoberfesttagen 500 Euro rausballert.
Es ist halt, also es ist künstliches Aufregen im Prinzip. Wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, dann.
Das stimmt.
Ne, machst du das unterm Jahr jedes Wochenende? Ja. Aber in den 2 Wochen Wiesn regst du dich dann drüber auf.
Das stimmt voll, ja.
Wenn die Maß auch voll ist, dann.
Klar. Aber gut, die müssen natürlich schon auch gucken, dass sie nicht zu wenig einschenken. Ich würde jetzt mal sagen, so 0,9 ist so der Standard. Wenn es mal ganz schlecht läuft, dann kriegst du irgendwie, weiß nicht, was Richtung 0,8 geht. Aber da gibt es dann auch schon Leute, die sagen, also sorry, guck dir das mal an. Da wird dann schon auch reklamiert.
Sind die dann cool oder kommt es mit Spucke zurück?
Scheißegal!
Da müsste ich jetzt mal meinen Kollegen fragen, der ein paar Jahre im Schottenhammel gearbeitet hat.
Wenn es eine Sache gibt, was alle Biergärten gleich haben, ne? Und hier in München gibt es sehr schöne Biergärten. Einer meiner Lieblingsbiergärten ist der Augustiner beim Hauptbahnhof. Mhm. Den finde ich einfach geil. Einer, den ich am meisten hasse, ist der Löwenbräu-Biergarten, weil die Leute, die dort arbeiten, einfach nur richtig unfreundliche Pimmel sind. Hey, wirklich, ich war da 3-mal und jedes Mal dachte ich, ich komme nie wieder her. Also so ein unfreundliches Getue. Da, also egal, wurscht. Auf jeden Fall, wo sie sich alle gleich sind, ist beim Bierausschank, also das wird ja direkt vor deinen Augen quasi abgefüllt hingeschmissen, ne? Mhm. Die sind alle immer unfreundlich. Immer, immer. Das ist also was, ich glaube, es machen sie absichtlich, damit da gar keine Diskussion erst überhaupt zustande kommt. Dass da gar keiner sagt, Alter, du hast mir jetzt hier gerade irgendwie eine halbe Maß eingeschenkt, der Rest ist Schaum und das soll sich jetzt so, die haben da so eine Energie, dass du das Ding stillschweigend nimmst und einfach gehst. Und dann stehst du da und denkst so, wow, die haben dich jetzt gerade mindestens um ein Viertel Bier beschissen.
Ja,
das ist halt krass. Die Hunde
arbeiten da mit dem Prinzip der Furchteinflößung. Ne?
Ja, voll.
Du bist so verschreckt, dass du eben nicht den Mund aufmachen willst, weil du denkst, Alter, der zieht dich sonst gleich über die Theke.
Voll, ja.
Aber deswegen haben die ja auch irgendwie gefühlt über Nacht einfach überall 0,4er Gläser aufgetrieben. Ich habe mich gefragt, wann das passiert ist, ehrlich gesagt. Auf einmal gehe ich in eine Bar und ich habe 0,4er Glas. Ich weiß noch, Das erste Mal, ich das gesehen habe, ich sage, was ist denn das hier?
Du hast auf den Preis geguckt und festgestellt, es kostet gleich viel.
Ja, das ist das falsche Glas.
Du hast es vor allem genauso gesagt, das ist das falsche Glas. Ja, man müsste da häufiger mal Veto einlegen.
Voll. Ich habe mir das auch schon so oft gedacht, wenn ich irgendwie dann doch im Winter mal bei McDonald's war, weil Big Rösti die Zeit oder so, und sie dir dann eine fucking Cola mit Eis rausgeben. Und ich denke mir, Leute, hört auf, an eurem scheiß Sirup da zu sparen. Wieso will ich jetzt bei minus 5 Grad eine Cola mit Eis?
Ich hasse das sowieso, weil ständig dieses verfickte Eis. Also ich habe ja aufgehört, also ich benutze ja gar keinen Strohhalm mehr. Also auch dieses Pappding nicht. Ich denke mir so, komm, stell's halt gar nicht erst her. Ich kann's auch so aus dem Becher trinken. Fakt ist aber, diese scheiß Eiswürfel, du kannst da nicht normal draus trinken, weil da so viel Eiswürfel drin ist, dass dir permanent ein Eiswürfel mehr oder weniger die Futterluke vollstopft. Also wirklich, es schiebt sich ein Eiswürfel vor deine Mundöffnung und es ist wie so ein natürlicher Stöpsel, der dir dann quasi den Cola-Zugang versperrt. Wo man sich irgendwie denkt, was ist denn das für ein Fuck jetzt wieder? Blöden Pimmel.
Ja, man schlürft dann so, man schlürft erstmal so ein bisschen dran, das funktioniert eine Weile gut. Und dann kommt aber dieser Eiswürfel, der zu groß ist, um ihn zu ignorieren,
ja,
aber zu klein, um irgendwie zu sagen, okay, es ist halt, ich kann den irgendwie mit der Zunge wegdrücken. Und dann fängst du nämlich an, die Dinger in den Mund zu nehmen.
Ja, und dann irgendwann kommt die Größe, wo du dann ernsthafte Besorgen bekommst, dass dich jetzt gleich voll verschluckst an so einem Scheißding. Muss ich dann irgendwie denken. Das ist, und da will man irgendwie, weißt du, da denkt man sich so, wisst ihr was, ich scheiß ganz auf eure verfickten Strohhalme. Und es wird einem einfach nur schwer gemacht.
Aber ey, ich finde die Cola so asozial ekelhaft von McDonald's und so. Ne? Ich kann das alles nicht trinken.
Ja, es kommt halt mit zum Essen. Was soll man machen?
Muss man da halt.
Also, du bist ja kein so gestörter Psychopathen, bestellst dir ein Wasser bei McDonald's, oder?
Das finde ich richtig eklig.
Also du willst doch diesen Burger, willst du doch nicht mit geschmacklosem Wasser runterspülen. Du willst doch eigentlich, weißt du, das ist doch eigentlich wie wenn du so ein Porno schaust. Du hast so der erste Moment, wo dein Gehirn einfach Sucht schreit. Ich will jetzt diesen Burger. Und dann hast du im Mund und eigentlich merkst du, boah, eigentlich so richtig geil ist es nicht. Aber bevor dein Gehirn das richtig abarbeiten kann, hey, eigentlich schmeckt dir das Zeug ja gar nicht, spülst es mit Cola runter und sagst, da ist ja wieder der Sonnenschein. Das ist es, hier comes the Sunshine. Und es ist dann so ein endloser Ablauf. So, jetzt habe ich aber wieder Bock auf was total Überfettetes. Burger. Und dann aber schnell wieder mit was Süßem runterspielen. Das ist die heilige Zweifältigkeit von McDonald's. Und dann irgendwann, wenn alles ganz unten ist, gehst du aus dem McDonald's raus und schämst dich. Dein Körper sagt, was hast du mir angetan? Dafür wirst du bezahlen. Für den Rest des Tages werden wir uns auf dem Klo wiedersehen.
Ja, dann, ist tatsächlich wie bei Pornos.
Ja, und dann sagst du, ich weiß, ich verstehe es. Ich bin dir nicht böse. Ich bin schwach.
Ey, aber man muss, habt ihr nicht, also, wenn ich jetzt eine Cola trinken würde aus so einem, kriegst du ja immer aus diesem Automat, ne, bei Maggis und so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Wasser kriege, kriege ich das ja auch aus diesem Automat, aber mit den ganzen Resten, die aus dieser Düse noch mit rauskommen. Es ist, als würdest du so eine Kaffeemaschine durchspülen und das Spülwasser trinken davon.
Ja, es fühlt sich aber immer so eklig an, diese Eiswürfel. Ne? Ich denke mir jetzt auch immer so, was ist denn das für ein abgestandenes Wasser? So, wie oft reinigt ihr denn eure Eismaschine?
Ja, und manche Sachen kann man nicht so gut reinigen. Das ist ekelhaft, also ich bin mir ziemlich eigentlich sicher, dass da auch ekelhafter Scheiß drin
das
ist.
Das ist ja der Grund, warum diese Eismaschine, also für das Softeis, ja auch angeblich so oft kaputt ist, weil die einfach keinen Bock haben, das zu reinigen, ne? Scheint wohl so aufwendig zu sein, dass sie sagen,
So, aber jetzt die Frage von vorhin. Wer hat Bock, bei McDonald's zu arbeiten? Diese Arbeitskräfte brauchen wir aber auch.
Die müssen auch bezahlt werden.
Der BWL-Justus macht es nicht.
Nee. Aber in Thüringen gibt es ja schon erste Bestrebungen, dass jetzt Flüchtlinge für 80 Cent arbeiten sollen pro Stunde.
Das geht ja gar nicht.
Also, willkommen in Deutschland.
Ist das ein Sonderlohn oder was?
Das ist so dumm.
Also wenn man einfach sowas mit Sonderlohn abkanzelt, ja, Entschuldigung, was ist das dann so? Ja, also da mache ich auch Sonderlohn. Sonderlohn, du bezahlst mich, dass du hier genau täglich von mir bespaßt wirst, 10 Stunden.
Don't say Sklavenarbeit, say Sonderlohn.
Anyway, ich biete jedem, der bei mir arbeitet, 85 Cent die Stunde. Überlegt euch gut, Leute. Abzüglich Spesen.
Und schon macht der Markt, was er macht.
Ja, nee, kein Witz, wenn da jemand ist, der sehr gut im Webdesign ist oder so generell Design, why not? Also natürlich für deutlich mehr als 85 Cent, da bin ich schon auch bereit, 1,20 zu zahlen, Leute. Ja, das ist also,
ja. Hätte ich jetzt auch so raus im Bauch, aus dem Bauch raus, hätte ich auch so um den Dreh gesagt.
Eins ist aber klar, wer da bei mir arbeitet, muss seinen Pass bei mir abgeben. Nur das, also.
Aber da fällt mir wieder ein, ich weiß noch, als ich damals Praktikum gemacht habe, bei einer Fernsehproduktion vor vielen, vielen Jahren, wo das mit dem Mindestlohn noch kein Ding war, da habe ich, glaube ich, 450 Euro im Monat bekommen und habe aber richtig viele Stunden geschrubbt. Und wir haben dann einmal den Fehler gemacht, wir Praktikanten auszurechnen, was so unser Stundenlohn ist. Und ich glaube, wir sind so auf 21 Cent oder so gekommen.
Ui.
Ja.
Da macht's Arbeiten dann gleich viel mehr Spaß.
Ja, das ist natürlich echt mit Praktika und so, das ist halt echt auch special.
Also, wie man da teilweise echt ausgebeutet wurde, bevor das jetzt auch so mit dem Mindestlohn losging, war schon echt krass. Also ich meine, es ist immer noch krass bei so Pflichtpraktika, ne? Weil du da ja gar kein Geld bekommst. Oder auch die ganzen Studenten. Ich muss da immer an die Filmhochschulen denken, die dann da auch ihre Projekte machen und halt dafür nicht entlohnt werden. Ich habe auch schon Projekte gemacht, wo ich quasi als Externer dann zwar Mindestlohn bekommen habe, aber wenigstens überhaupt Geld. Und die stehen halt da wirklich genauso lang da wie du und kriegen halt gar nichts.
Und man zahlt oft dann nicht in die Rentenkasse ein und so weiter. Das ist am weißt du, das merkst du dann erst nach ein paar Jahren. So, also, oh shit, ich habe jetzt hier mich als Werkstudent durchgeschlagen, irgendwie 15 Jahre, keine Ahnung, wie lange man das halt machen kann.
Ja, voll.
Und am Ende merkst du es dann, wenn du in die Rente gehst, so, ja, du hast leider 10 Jahre lang verpasst, irgendwie in die Rentenkasse einzuzahlen. Das tut jetzt weh.
Und ich habe mich ja allein schon geärgert, weil ich ja letztes Jahr dieses Projekt gemacht habe, 3 Monate und dann auf Mindestlohn angestellt war, so ein bisschen auch aus Goodwill. Und da aber natürlich im Nachhinein feststellen musste, ja, das hat mir meine Jahresbilanz versaut, auch was Arbeitslosengeld betrifft und so. Mhm. Das hat mich ja komplett runtergezogen.
Ja, natürlich, das darfst du nicht machen dann. Das ist klar, da kommt dann, deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn du beim Film sagst, ich lass mich länger anstellen und verzichte ein bisschen auf Lohn und bin dafür länger angestellt, weil dann sammelst du zwar Arbeitstage, aber es sieht natürlich auf deinem Gehaltszettel so aus, als würdest du deutlich weniger verdienen. Also das ist natürlich richtig. Aber du, das ist generell, was kostet sich ein Minijobber? Lass mal einen Minijobber vielleicht irgendwie, was wenn du den anstellst, der kostet dich vielleicht, ich weiß nicht, mal Pi mal Daumen, irgendwie 650 Euro und dafür darf der 40 Stunden im Monat für dich arbeiten. Das ist voll geil. Das ist voll wenig Geld dafür, dass du, also wenn du jetzt keine vollwertige Stelle hast, aber du hast 2-3 Mal im Monat irgendwas, was du gerne auslagern willst, das sind 10 Stunden in der Woche für 650 Euro, das ist super wenig Geld. Also das ist wirklich nicht viel Geld. Ich meine, ist natürlich assi für Leute, die schon voll im Berufsleben stecken, aber so für Studenten oder so, dass du sagst, hey, hier neben Studium.
Aber die lässt ja keine 40 Stunden arbeiten neben Studium.
Na, doch.
Nein. Wisst ihr, was ich auch geil finde? Als Konzept so, ist Wohngeld. Habt ihr schon mal Wohngeld beantragt?
Ich habe das damals mal beantragt, ja.
Es haben mehr Leute Anspruch auf Wohngeld, als man denkt.
Voll.
Also da kriegst du ja so einen Mietzuschuss vom Staat.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall Geld, was man nicht zurückzahlen muss. Ne? Es ist jetzt nicht wie BAföG oder genau. So, sondern es ist wirklich ein Zuschuss, der dir bewilligt wird. Und da musst du aber halt ganz viele Daten angeben und dann wird auch berechnet, was dir da zusteht. Und wenn du es aber bewilligt bekommst, dann musst du da nichts zurückzahlen. Ich weiß es nämlich, weil ich das damals vor, 12, 13 Jahre sein, ich glaube zu Beginn, als ich in die WG gezogen bin, habe ich das beantragt. Und ich habe das dann auch eine Zeit lang tatsächlich bekommen.
Aber ich finde es als Konzept so, wenn du so drüber nachdenkst, denkst du, ja geil, dann kriegt man ein bisschen Geld dazu und so. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das ein komisches Konzept, oder? Weil wer kriegt denn eigentlich dieses Geld? Das Geld kriegt ja eigentlich dein Vermieter. Das kriegst ja so gesehen gar nicht du. Mhm. Ich meine, irgendwie ja schon, aber irgendwie auch nicht. Also eigentlich, was ist das für ein komischer Zuschuss? Man könnte ja auch so überlegen, so ja, wenn die Miete zu teuer ist, hat ja auch die Politik so die Möglichkeit, auch da einzugreifen. Also warum gibt es dann dir Geld, das du dann deinem Vermieter geben kannst? Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch.
Bestimmt, aber ich sag mal so, am Ende des Tages hat der Vermieter jetzt nicht mehr davon, weil er kriegt halt einfach seine Miete, die er verlangt hat, aber du hast halt mehr davon, weil du quasi in der Wohnung leben kannst, die du dir jetzt vielleicht nicht unbedingt leisten kannst. Oder dir bleibt am Ende des Tages mehr von deinem eigenen Geld über. Ne?
Ja, aber im Endeffekt kann er natürlich höhere Preise aufrufen. Also wenn der Staat sagte ja quasi, oh, du bist berechtigt für Wohngeld, deine Miete ist zu hoch. Also theoretisch könnt ihr auch sagen, die Miete muss weniger. Also anyways, es ist so ein Gedankenspiel, weißt du, bei mir, manchmal habe ich so Gedanken, wir sind auch so typische Duschgedanken. Ich habe dem Jan vorhin auch schon einen Gedanken geschrieben, den ich hatte über die Besiedlung vom Mars und KI. Das passiert einfach. Mhm. Das muss dann manchmal muss man da so drüber nachdenken. Anyways, es sind komische Dinge. Jedenfalls ist das aber auch was den Preis fürs Wohnen irgendwie beeinträchtigt.
Ja, es gibt generell, glaube ich, viele Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie nutzen kann.
Mhm.
Beispiel Weiterbildungen übers Arbeitsamt. Also ich hatte
das da sagen ja auch, sie dir ja beständig.
Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wissen das viele nicht. Also vor allem nicht, was da teilweise alles übernommen wird. Also gerade wenn du am Ende des Jahres zum Arbeitsamt gehst, was ja viele Filmschaffende machen, um sich arbeitslos zu melden, eben, du weißt das ja und ich weiß es, aber ich glaube, es gibt viele, die das noch nicht wissen, dass es da ja jedes Jahr eben einen gewissen Topf an Geld gibt für Weiterbildungen. Und wenn du am Ende des Jahres dort bist, lohnt sich das immer noch mal zu gucken, was du da alles so berufstechnisch machen kannst. Weil wenn die natürlich noch Geld über haben, geben sie es gerne aus, damit das fürs nächste Jahr das Budget nicht gekürzt wird.
Ja.
Und das wurde mir da eben auch schon ein paar Mal ans Herz gelegt, dass ich doch noch mal gucken soll. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch überlegt, dann, weiß ich, diverse Führerscheinklassen noch nachzumachen, die tatsächlich jetzt für den Job auch nicht unrelevant wären.
Mir hat 2017 das Arbeitsamt mal vorgeschlagen, warum ich nicht eine Weiterbildung zum Regisseur mache. Dann habe ich gelacht, sie hat es nicht verstanden, dann bin ich wieder heimgegangen. Da dachte ich, ja gut, süß. Da brauchen wir nicht mal weiterreden. Also ich melde mich, wenn ich einen Workshop gefunden habe. Alles klar, bis bald.
Stark.
Das ist geil. Ja, mein Dozent hat mir mal erzählt, also es ist ein Doktor in der Musikwissenschaft. Die müssen ja auch immer mal zum Arbeitsamt, ne, wenn die befristeten Verträge auslaufen und so weiter. Und der meinte, zu ihm hätte man gesagt, ob er auch was anderes kann. Er hat nur gesagt, naja, ich habe einen Doktor in diesem Fach. Ich kann nichts anderes.
Es ist wirklich die Gespräche mit dem Arbeitsamt. Das war wirklich das eigentlich immer ein Highlight rückblickend. Wenn es passiert, ist nervig. Das war immer so ein Hin und Her. Hast du jetzt jemanden am Telefon, der sich mit der Filmbranche auskennt? Oder hast du jemanden am Telefon, der keine Ahnung hat und jetzt anfängt, da mit dir so voll ins Business zu gehen? Ne? So, ja, okay, und na, und so, und lass es mal machen. Und am Anfang warst du so richtig nervös und dachte so, oh mein Gott, Alter, ich brauche jetzt ein Projekt, weil sonst muss ich irgendwie, keine Ahnung, Metzger oder sowas machen. Nichts gegen Metzger, aber halt etwas, was so überhaupt nicht meiner Fähigkeit und meinem Interesse gilt. Und irgendwann nach einem Jahr warst du so abgebrüht, dass ein Telefonat und der wollte mir auch irgendwas im Handwerksberuf und ich weiß ja, wie ich mit Handwerk bin, ne? Das ist jeder Handwerksberuf, der mich einstellt, schmeißt mich nach einem halben Tag raus, weil ich mir auf jeden Fall mehr Kosten verursacht habe, als ich ihm eingespielt habe. Und da irgendwann warst du so abgebrüht und gesagt, hör mal zu, ich bin beim Film, da kommt bald ein Projekt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ruf mich in einem Monat nochmal an. Und dann haben sie es aber auch irgendwie verstanden. Ich so, ja, okay, alles klar, verstehen wir dann eh. Ich so, ja, es ist immer die gleiche Scheiße, Leute. Ihr müsst doch, was steht denn da bei mir drauf? Was habe ich die letzten 4 Jahre gemacht? Ah ja, das war schon ganz schön viel Filmproduktion. Ich so, aha.
Ja, das, wenn sie bei mir sehen, der hat sehr lange Tonschnitt gemacht, dann kommen sie an und sagen, wir können ihnen entweder was anbieten beim Metzger, die schneiden auch. Oder in der Tonbrennerei.
Ja, wirklich, also manchmal ist es schon echt absurd. Ich weiß auch noch, in meiner Anfangszeit als Produktionsfahrer, da war ich noch ganz frisch auf der Position, hatte ich auch mal eine kleine Phase so über den Winter, wo es natürlich A, keine Projekte gab und ich B, auf der Position noch nicht so bekannt war. Und da sind die mir irgendwann auch so auf den Sack gegangen. Und dann wurde ich da reinbestellt und dann haben sie mit mir darüber gesprochen, was man dann alternativ machen kann. Und dann wurden mir lauter Fahrerjobs hingelegt. Also vom Taxifahrer über irgendwelche Logistikunternehmen. Und ich habe gesagt, nein, ich will ja beim Film bleiben. Ich will doch jetzt nicht irgendwie was anderes machen. Und das haben die ums Verrecken nicht verstehen wollen. Also das sind wirklich permanent so Bewerbungsangebote reingekommen, wo, keine Ahnung, alles, was irgendwie 4 Räder hat und ein Lenkrad, sollte ich auf einmal fahren?
Irgendwann habe ich mir die Nummer von einer geben lassen. Oder eine, die richtig kompetent war. Aber ich sagte, ich hätte bitte mal gern die Nummer, dass ich bei Ihnen direkt durchgestellt werde. Dann war ab dann war es immer so, wenn ich mal einen Anruf vom Arbeitsamt bekommen habe, wegen Projekt oder sonst was, habe ich gesagt, ah ja, okay, danke fürs Gespräch, mache ich auf jeden Fall. Dann habe ich die Olle angerufen und habe gesagt, bitte, do your magic. Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen.
Ja, so ist es. So ist es für uns Leute am Abgrund der Gesellschaft.
Ständig. Damit ihr euch am Sonntagabend den Tatort anschauen könnt für 1,8 Millionen Euro, bei dem alle Mitarbeiter, die in diesem Film mitgearbeitet haben, gefühlt nicht viel mehr als 80 Cent die Stunde bekommen haben.
Wo geht das ganze Geld, wo es hin?
Ich verstehe es auch nicht. Oh, da müssen wir, also wirklich, wir könnten noch mal eine große Lästerfolge machen über den deutschen Film mit Schwerpunkt auf Arbeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann könnte man theoretisch mal drüber reden, weil die große Thematik ja ist, wie geht man mit dem Rundfunkbeitrag auf? Und ich mir dann irgendwie immer wieder die Frage stelle, es ist so verrückt, da wird teilweise so viel Geld ausgespielt und du wirst dann aber im Filmprojekt sowas von gedrückt mit deiner Gage, wo du dir irgendwie denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass du hier irgendwie jetzt bald wirklich für so viel weniger Geld arbeiten musst, als es eigentlich nötig wäre, von Geld, was eigentlich geschenkt wird. Also ich habe wirklich, das muss man wirklich sagen, Die schlechtesten bezahlten Projekte, die ich in meiner Karriere gemacht habe, waren immer in Auftrag von ARD und ZDF, muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Hart. Du hast am besten verdienst du, wenn du Kino machst, Alter.
Ja, aber auch da fragt man sich dann, wo sind diese 15 Millionen Euro Budget hin, die ihr da angeblich habt? Wo ist das Geld?
Ich habe einmal ein Projekt gemacht, wurscht. Wir wollen ja nicht mehr so viel über Film reden.
Heben wir uns alles für diese eine Folge dann auf.
Irgendwann sitzt sie vielleicht doch nochmal bei der ein oder anderen Produktionsfirma am Tisch und dann auf einmal heißt es, uns wurden da Dinge zugespielt, was waren das? Aber ich bin dann der Typ, der sagt, und ich stehe zu allem, was ich hier gesagt habe, weil ihr seid ein Haufen Betrügerfreien. Aber es muss ja nicht so sein. Es muss ja nicht so sein. Wir können uns ja hier anfreunden. Reich mir die Hand, Kollege.
Ja.
Nee, ey, ohne Witz, lass das mal machen, weil da gibt es wirklich so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Gerade was, wenn da Geld fließt vom ZDF oder ARD für eine Produktionsfirma, dass man, weißt du, ich verstehe nicht so ganz, dass es für Schauspieler und so klare Tabellen und Gagenvorgaben gibt. Und das restliche Team aber sowas von in die Tonne gehauen, also, weißt du, gepfeffert werden darf. Wo ich mir irgendwie frage, warum schaut denn da vom ZDF keiner auf die Gagen? Ne? Also da wirst du so, das ist so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Flixbus und ihre Subunternehmer, ne? Weil das ZDF produziert ja nicht selber. Das Allermeiste wird ausgelagert an Produktionsfirmen, die als Subunternehmen dienen und dann zuarbeiten. Ne? Und da heißt es immer, ja klar, GEZ-Gebühren und das kommt ja auch wieder zurück und wir wollen das machen, aber unter welchen Bedingungen da teilweise dann gearbeitet werden muss, das ist dann,
ja, ich sag,
da interessiert sich dann plötzlich keiner mehr dafür, ne?
Naja, ich sag mal so, gagentechnisch ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als man eigentlich denkt, weil die haben da schon klare Vorstellungen, was sie dem Team zahlen.
Hast du da eine Tabelle?
Nee, aber ich weiß, dass du, wenn du für die Öffentlich-Rechtlichen kalkulierst, dann darfst du die Teammitglieder nur auf Tarifgage kalkulieren.
Ich wurde aber da schon so oft wobei, es ist schon lange her. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Also reden wir jetzt von untertariflich, oder?
Ich glaube schon, dass ich da früher, wobei, es ist schon lange her. Damals war es wahrscheinlich noch viel weniger. Da habe ich vielleicht für öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch mehr bekommen, als man mir vielleicht geben soll. Aber ich finde es schon frech. Ich finde, boah, Alter, ich hätte da ganze Konzepte. Weißt du, ich finde auch ganz ehrlich, wurscht, lass uns das mal ein extra Thema machen, weil ich weiß, 33% dieses Podcasts hat da vielleicht langsam einen realistischeren Blick drauf als die anderen 33%. Die letzten 33% interessiert es gar nicht. Ja, also wenn man über das Thema Rundfunkbeiträge, die ja jetzt auch steigen sollen, redet, dann muss man, finde ich, auch über solche Unternehmungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Und absolut. Da finde ich, bist du dann schon auch in der Verantwortung, weil ich verstehe es zum Beispiel nicht, nur als kleiner Teaser, wenn man jetzt einen Krimi dreht für ein ARD oder fürs ZDF, wenn man da plötzlich nach 2 Wochen, wie es dann plötzlich, wie dann die ersten Krisengespräche stattfinden im Büro und es heißt, Jan, komm doch mal bitte ins Büro. Ja, was ist los? Ja, wir müssen da nochmal den Komparsen zahlen, was machen. Wir müssen da auf jeden Fall mal drücken und dann denkst du so, okay, wieso? 2 Tage später findest du raus, dass die Produzenten schon wieder auf Investorensuche sind, weil wir nach 2 Drehwochen schon wieder 200.000 Euro Budget sind. Da frage ich mich ja schon, wie kann sowas passieren? Also, und da, und ich weiß schon, wie sowas passiert, aber das ist der Teaser dann für die Folge, wenn wir es drehen. Da ist dann das ZDF und so, dann so ein paar Redakteure, aber die, da hält man sich raus, ne? Und ich weiß, wenn es dann hart auf hart kommt, dann fließt das Geld halt doch nochmal rüber, ne? Also ich sehe da auch ein bisschen die Produktionsfirmen da in der Verantwortung. Aber grundsätzlich wäre es schon wünschenswert, dass wenn man zum Beispiel jetzt den Rundfunkbeitrag anhebt, dass man da auch sagt, okay, alles klar, wir bekommen jetzt mehr Geld, aber wir schauen auch, dass sich die Arbeitsbedingungen vielleicht ein bisschen, was ist gerade der Tarif? Die Tarifgage für einen zweiten Regieassi ist irgendwie bei 920 Euro die Woche. Krass. Damit kannst du dir nichts mehr kaufen. Also da bist du quasi, da arbeitest du nur, um zu überleben in München. Das ist, ja. Also wenn man 920 Euro, das sind 3680 Euro.
Im Monat.
Bei meinen Fixkosten, die ich habe, hätte ich da vielleicht im Monat noch 200 bis 300 Euro übrig.
Krass, ja.
Also ich kann gar nicht für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Ja. Also selbst wenn ich wollte, ich müsste denn sagen, Leute, danke für den Anruf, ruft mich nie wieder an, außer da hängt nochmal eine Null da hinten dran oder zumindest oder eine Eins davor noch irgendwie. Aber für 920 Euro die Woche, no chance, Freunde. Das konnte man, so konnte man 2016 vielleicht noch arbeiten, aber ja, das geht krass. Leider nicht mehr. Das
ist ja schon krass. Was ich auch einfach nicht verstehe, ist, dass die Budgets für die Projekte ja auch oft gleich geblieben sind über die Jahre. Und man einfach dann immer sagt, ja, es ist einfach nicht mehr Geld da für die Projekte. Und ich meine, ja, dann muss man vielleicht am Auftragsvolumen halt ein bisschen was ändern. Also Dann mache ich halt vielleicht irgendwie statt 18 Tatorte im Jahr, mache ich halt vielleicht nur noch 16. Und dann kann ich die restlichen 16 davon halt ein bisschen besser bezahlen und kann den Leuten auch das geben, was angebracht ist. Aber das dann so aufs Maximum zu pressen und zu sagen, ja, wir haben für jedes Projekt eigentlich kein Geld, ist ja irgendwie auch Schwachsinn so. Und ich verstehe natürlich, dass man jetzt abgesehen vom normalen Fernsehprogramm, was man hat, auch in der Mediathek was anbieten muss, eher aber halt in einem vernünftigen Verhältnis und nicht so auf Pump.
Außerdem blickt der Tatort, wie lang, 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Also da kannst du irgendwie auch mal von 18 Tatorte 3 aus der Dose spielen. Ne, also das ist, da kannst du auch mal irgendwie alle paar Male mal einen Retro-Tatort am Sonntagabend zeigen, irgendwie Best of oder so. Es muss nicht immer alles neu produziert werden. Ja. Und es gibt so eine Aussage, die mich richtig, also ich hasse ja, wie heißt der Typ, Alter, der Intendant von der ARD, das ist so ein unsympathischer Idiot. Kai Kniffke heißt der. So. Und dann hört man so Sachen wie, ja, wir müssen jetzt das Jugendding ausbauen und wir wollen mehr Ding für Jugendliche jetzt kreieren und deswegen brauchen wir mehr Geld. Wo ich mir denke, und genau so, genau das ist es, was Messis machen, ne? So, wir wollen jetzt neues Zeug, aber das alte soll genauso weiter produziert werden und dann hast du so, ja, also Leute, wenn ihr euch, und das finde ich ja ein guter Gedanke, euch mehr Richtung Jugend zuwendet und jüngerem Publikum, dann muss halt in dem bereits bestehenden Programm halt auch was gehen. Aber ja, was halt nicht geht, ist das alte Scheißprogramm, was keine Sau interessiert, einfach weiterlaufen zu lassen und dann quasi das Jugendprogramm auszulagern. Hey, dann macht mehr jugendliche Sendungen im ARD abends um 20.15 Uhr. Mhm. Aber nee, weil Und das ist so eine Argumentation, die verstehe ich nicht. Das ist so richtig messy, Alter. Und wenn es dann zu viel wird, dann gründet man halt nochmal einen Fernsehsender. Und dann packt man es halt da rein. Und zack, hast du 500 Fernsehsender, die alle bezahlt werden müssen. Okay, wenn das deine Argumentation ist und da wirklich und das wirklich geschluckt wird, dann frage ich mich ja, warum bin ich nicht Intendant?
Ach so. Hast keine Weiterbildung beim Arbeitsamt gemacht.
Ja, wahrscheinlich wäre das der Weg gewesen. Kai Kniffke im Arbeitsamt 1989 oder 1979 Arbeitsamt Köln. So, Herr Kniffke, was machen wir Sie? Sie sind ja gelehrter Maurer. Wohin soll die Reise gehen? Ich wäre aber gerne in der Abrissbranche. Oder habe ich genau das Richtige für Sie? Willkommen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wäre das nichts für Sie, Herr Kniffke? Alles klar, lass es uns runterwirtschaften. Ja, egal. Ich bin nach wie vor, halte ich es ja für eine sehr gute Instanz, die ich nicht missen möchte, die ich gut finde. Aber du kannst nicht ständig immer die Hände aufhalten und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Mach Qualität. Ich verstehe nicht, warum der Deutsche Rundfunk überhaupt Quizshows im Fernsehen zeigen muss. Warum gibt es im ARD Quizshows?
Ja, weil es die Leute lieben, oder?
Ja, dann sollen sie RTL oder ProSieben einschalten. Oder Sat.1. Also warum überlässt man Quizshows nicht dem Privaten?
Das Geile bei Quizshows ist ja, dass man Geld gewinnen kann.
Stimmt.
Weißt du, man könnte ja auch einfach, keine Ahnung, gewinnen, dass man 5 Jahre lang keine GEZ mehr zahlen muss. Das ist genau das gleiche Geld.
Das wäre mal ein geiler Gewinn, ey. Da würde ich auch sofort mitmachen.
Das ist quasi wie die Sofortrente von Sat.1, Glücksspirale, ne?
Genau.
Das musst du mal geben. Wir zahlen über 200 Euro jedes Jahr, nur für GEZ.
Da kann man sich eigentlich auch mal bei so einem Quiz anmelden, finde ich. Wenn du da ein bisschen Geld kriegst, kannst du, hast du wieder zurück.
Dann auch immer diese BLC-Promis, die, ach nee. Das ist also dieser Mikrokosmos. ARD, ZDF ist einfach, verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie sowas wie Kai Kniffke funktioniert. Ich verstehe es nicht, aber egal. Wir regen uns irgendwann neu über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
auf. Ja, wenn er nicht mehr mein Auftraggeber ist, dann können wir es machen.
Der Jan. Stimmt. Das wird rausgeschnitten.
Ja, mein Auftraggeber ist es ja nicht. Ist auch nicht dein Auftraggeber.
Alles gut. Na, nicht mein Direktor. Ich bin nicht bei Ihnen angestellt, das kann man sagen.
Du bist ja auch ZDF, das ist ja nicht Kai Kniffke.
Das stimmt. Ja.
Und ZDF hat ja wenigstens noch ein paar gute Formate. Also, ich finde zum Beispiel ZDF Neo finde ich einen super Sender. Den gucke ich ab und zu.
Ja.
Ich kann auf jeden Fall alles für gut heißen, was ZDF Neo macht.
Ich meine, die versuchen auch, muss man auch wirklich neidlos irgendwie anerkennen. ZDF Neo versucht auch immer mal was Neues. Die versuchen immer mal was unterzukriegen. So.
Voll. In diesem Sinne, sollen wir noch mal eine öffentlich-rechtliche Rundfunkfolge machen oder nicht?
Klar, weiß ich nicht. Muss Max sagen.
Irgendwann. Nicht demnächst.
Doch, können wir schon machen.
Naja, es ist ja konstruktive Kritik. Außer an Kai Kniffke, du bist eine Wurst. Bitte geh. Aber Funk darf uns jederzeit gern kontaktieren, da vielleicht kommen wir ins Geschäft.
Ey, wir gehen gerne rein ins System und wühlen das von innen auf. Machen wir sehr gerne.
Also, ich würde mal sagen, schon was unseren Journalismus angeht und die journalistische Qualität und Sorgsamkeit, finde ich, wären wir sehr gute Nachfolger von Steuerung F. Überlegt es euch gut. Weil das kriegen wir auf jeden Fall auch hin.
Genau. Wir nennen uns dann STRG alt entfernt.
Genau.
Copyright bei Restfett, okay, alles klar. So.
Stark.
In diesem Sinne.
Macht es gut.
Tschüss.
Macht es gut.
Tschüss.